Ganz am Anfang stand im Gebäudegesetz, hast du nirgendwo das Wort Wärmeplanung gelesen. Ja? Mittlerweile sind die Bezüge sehr klar und vor allen Dingen ist auch das passiert, was wir immer eingefordert haben, nämlich dass die Wärmeplanung, ich sage das immer gerne, das führende System ist. Ja, die Wärmeplanung, und dann sind wir dann auch bei den Infrastrukturen, die schaut vor Ort, also die Kommunen machen das mit ihren Stadtwerken, welche Netze habe ich, welche Kapazitäten habe ich, auch welchen Bedarf habe ich, welches Potenzial habe ich und daraus entwickle ich ein Zielbild.
Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
Wir haben hier bei Glasklar schon oftmals die Wärmewende thematisiert. Wir haben über Gasversorgung gesprochen und über Wasserstoff. Wir haben immer wieder Stromversorgung gestriffen. Wie ist eigentlich der Stand der Wärmewende? Wie ist die Energiewende insgesamt so aufgestellt jetzt im Jahre 2023? Wir haben gerade das GEG, ein berühmt gewordenes Gesetz vor der Brust. Und wir wollen auch mal drüber sprechen, wie das eigentlich mit dem Thema Netze zusammenspielt. Wir reden viel über erneuerbare Erzeugung, aber was ist eigentlich mit den Netzen? Ich bin heute hier beim Verband Kommunaler Unternehmen und freue mich, einen guten alten Kollegen und einen echten Experten im Bereich Netze bei mir zu haben oder bei ihm Gast zu sein. Lieber Rainer Stock, freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Ja, herzlich willkommen. Lieber Arndt, ist ja für dich praktisch hier auch ein Heimspiel. Und die Steilvorlage mit dem Gag greife ich gerne auf. Das war ja in der Tat ein Gesetzgebungsverfahren, wie wir es so häufig auch, und ich bin jetzt auch seit 15 Jahren beim VKU, eigentlich noch nicht erlebt haben. Herr Liebing hat das immer wieder bestätigt, dass also mit den Fristigkeiten, aber auch mit der, mit der chaotischen Begleitung, dass es schon also außergewöhnlich war. Jetzt kann man sagen, am Ende zählt das Ergebnis, und wir haben das jetzt auch in den letzten Stellungnahmen durchaus positiv gewürdigt, dass es schon gelungen ist, gemeinsam dieses Gesetz vom Kopf auf die Füße zu stellen. Aber ich meine, dass hier auch selbst die Koalitionsfraktionen noch nicht so richtig überzeugt von ihrem eigenen Werk und ihrer eigenen Arbeit sind, zeigt die Tatsache, dass man schon für nach der Sommerpause ein Reparaturgesetz angekündigt hat, also nochmal an einzelnen Stellen nachbessern will. Dass eben auch viele Punkte aus unserer Sicht noch klärungsbedürftig sind, weil die ja dann in den noch zu beschließenden Wärmeplanungsgesetz geregelt werden müssen.
Also vielleicht nochmal für die Menschen, die in den letzten 3 Monaten auf dem Segelurlaub waren. Das Gebäudeenergiegesetz ist das Gesetz, was das Heizungsverbot, wie es die Bild tituliert hat, am Ende beinhaltet hat und was rauf und runter diskutiert worden ist. Der Stand ist jetzt im Moment so, am 5. Juli, an dem wir hier aufnehmen, wir haben eine Einigung, Fragezeichen, und wir machen nach den Sommerferien weiter.
Naja, also es gibt jetzt schon in der Tat ein klares parlamentarisches Verfahren. Es wird die zweite und dritte Lesung jetzt am Freitag im Bundestag stattfinden. Heute Abend entscheidet der Bundesrat, ob er einer Fristverkürzung zustimmt. Das ist aber nicht kriegsentscheidend, wenn ich mal die Vokabel benutzen darf, weil es ist kein zustimmungspflichtiges Gesetz. Also die Entscheidung im Bundesrat, ob die jetzt getroffen wird, jetzt noch am Freitag oder nicht, verzögert nicht im Grundsatz das Verfahren, wird halt dann erst später erfolgen. Also ja, wir haben eine Einigung und die wird jetzt auch im Bundestag so beschlossen. Das ist auch gut so jetzt, um hier auch mal eine Klarheit reinzubringen und um auch mal einen Stand zu haben, mit dem man weiterarbeiten kann. Es waren aus unserer Sicht 3 Punkte wichtig, wo wir erfreulicherweise auch die Koalitionsfraktionen überzeugen konnten. Das war einmal die enge Verzahnung zwischen Gebäude, Energiegesetz und Wärmeplanung. Mhm. Ganz am Anfang stand im Gebäudegesetz, hast du nirgendwo das Wort Wärmeplanung gelesen. Ja? Mittlerweile sind die Bezüge sehr klar und vor allen Dingen ist auch das passiert, was wir immer eingefordert haben, nämlich dass die Wärmeplanung, ich sage das immer gerne, das führende System ist. Ja, die Wärmeplanung, und dann sind wir dann auch bei den Infrastrukturen, die schaut vor Ort, also die Kommunen machen das mit ihren Stadtwerken, welche Netze habe ich, welche Kapazitäten habe ich, auch welchen Bedarf habe ich, welches Potenzial habe ich und daraus entwickle ich ein Zielbild. Ja, und das Gebäudeenergiegesetz wiederum, wie der Name schon sagt, da geht es um die tatsächlichen Heizungen in Gebäuden und die füllt dann sozusagen den Raum aus, den das Wärmeplanungsgesetz aufspannt. Das soll heißen, wenn ich beispielsweise, nehmen wir mal das, was am heißesten diskutiert worden ist, das Wasserstoffnetzausbaugebiet, so heißt das jetzt im Bürokratendeutsch, wenn ich in so einem Gebiet bin, kann ich halt auch zukünftig eben guten Gewissens eine Wasserstoff-Ready-Therme einbauen. Ne?
Weil, ja, so, das ist der allerletzte Stand jetzt, dieses Wasserstoffnetzausbaugebiet. Das ist ja ein neuer Begriff, der relativ aktuell jetzt in die letzte Fassung reingekommen ist. Vielleicht nochmal vorher einen Schritt zurück. Wir hatten lange die Diskussion über die Wärmepumpe, die als einzige Technologie neben der Fernwärme zugelassen war. Auch die Fernwärme allerdings mit großen Schwierigkeiten im Gesetz versehen. Mhm. Jetzt haben wir eine andere Herangehensweise und wir haben vielerlei Regelungen. Also da würde mich deine Meinung interessieren, ob das jetzt so insgesamt zusammenpasst oder ob da immer noch Ungereimtheiten sind. Und das andere, was du angesprochen hast, ist eben die Frage der Planung. Die Kommune hat jetzt eine Vorlaufzeit bis 2026, die kleineren bis 2028 die kleinen. Ja. Und dann muss die Kommune im Grunde fundiert entschieden haben, was wo passiert. Genau. Da soll es dieses Wasserstoffnetzausbaugebiet geben. Wer legt das fest und weiß man schon, wie das aussehen soll?
Also es gibt diesen berühmt-berüchtigten Paragraphen 71k. Da steht das auch alles drin und der wurde in der Tat im Zuge dieser ganzen Gesetzgebungsnovelle mehrfach komplett umgeschrieben. Und der ist auch jetzt nicht so, dass wir Hurra schreien, weil die Verpflichtungen, die da formuliert werden, und du hast ja gefragt, wer ist der Adressat, das ist, ist im Kern der Gasverteilnetzbetreiber, der muss einen sogenannten Fahrplan aufstellen. In dem Fahrplan muss er also dokumentiert mit Zwischenschritten und Kosten belegen, wann er welche Mengen auch zu welchen Kosten an Wasserstoff zur Verfügung stellen kann. Damit nicht genug, weil man den Netzbetreiber offensichtlich im Grundsatz nicht traut, soll das Ganze zukünftig auch noch von der Bundesnetzagentur geprüft und kontrolliert werden. Auch das ist da als neue Pflicht mit verankert. Also dieser Entwurf atmet schon ein tiefes Misstrauen gegenüber den Kommunen oder den Netzbetreibern.
Aber wo kommt das her? Meinst du, das hat ja Ingbert Liebing auch in der richtigerweise in der Anhörung gesagt, das wirkt ja ein bisschen so, also auch mit Regresspflicht und Haftungspflicht, genau. als geht man davon aus, dass das alles nicht ernst gemeint wird.
Ich glaube, es ist zum einen die Sorge der Grünen, dass Wasserstoff als Ausrede benutzt wird, um nichts zu tun. Mhm. Ja? Sie sagen, okay, hier kommt, das ist alles Wasserstofferwartungsgebiet und in 10 Jahren sagt man, oh, dumm gelaufen, haben wir doch keinen Wasserstoff gekriegt. Ja. Was nicht passieren wird. Also das ist eine völlige Fehleinschätzung auch der Verantwortung der Kommunen, der Stadtwerke und der kommunalen Daseinsvorsorge. Also da glaube ich, das ist realitätsfern, das zu glauben, dass das passieren wird. Was man jetzt gemacht hat, ist, dass man versucht hat, sehr, sehr kleinteilig, und diese Kleinteiligkeit zieht sich an vielen Stellen durch den ganzen Gesetzentwurf, Vorgaben zu definieren, um möglichst sicher zu sein, jetzt mal aus Sicht des Gesetzgebers, aber auch die Anforderungen hochzustellen. Du hattest die Regresspflichten angesprochen, wenn man, die gibt es auch bei Fernwärme, hatten wir heute auch im Präsidium diskutiert, dass das ein kritischer Punkt ist, weil der eben auch dazu führen kann, dass ich als Fernwärmenetzbetreiber mir genau überlege, wo ich feste Zusagen mache, wenn ich dadurch Regresspflichten auslöse. Also ich werde eher vielleicht dann eher langsam und peu à peu neu anschließen, wo ich mir absolut sicher bin, aber mich mit also weitreichenden Anschlusszusagen eher zurückhalten, weil es kann natürlich dann doch mal sein, dass vielleicht Projekte so nicht realisierbar sind und da möchte ich nicht mit einer Regresspflicht dastehen. Also das, was man in dem Sinne Verbraucherschutz oder Kundenschutz in vielleicht bester Absicht da in das Gesetz hinein formuliert hat, kann im Ergebnis dazu führen, dass es eher Attentismus oder Zurückhaltung auslöst. Regresspflichten ist da ein sehr klares Thema. Ein anderes Thema ist, das kriegt man jetzt hoffentlich bald gelöst. Es gibt jetzt auch schon Vorschläge für die Ausgestaltung dieser ganzen Förderbedingungen. Aber was natürlich im Augenblick passiert, das hat der Kollege von BDH da in der Anhörung völlig zu Recht gesagt, ist, dass alle sich zurückhalten, weil sie auf bessere Förderbedingungen hoffen. Wenn ich 70% Förderung in die Landschaft stelle, dann hört keiner mehr, dass das sich auf ein Jahreseinkommen von 40.000 Euro bezieht, sondern alle hoffen, dass sie irgendwie ihre Anlage mit 70% gefördert kriegen und sagen, jetzt warten wir erstmal.
Also der Markus Staudt hatte das ja auch anschaulich in Einzelbeispielen dargestellt. Ich glaube, wir haben im letzten Jahr einen 100% Zuwachs der Ölpumpe gehabt oder der Ölheizung. Klar, jetzt kann man sagen, das ist der letzte Run, der eben noch stattgefunden hat. Das ist sicherlich kaum zu verhindern, wenn man solche Gesetze macht, solche Verbote macht. Aber wir haben jetzt natürlich auch keinen mehr, der im Moment sich für eine neue Heizungstechnik entscheidet. Kenne ich auch aus dem persönlichen Umfeld, ehrlich gesagt, niemanden, der sich im Moment trauen würde, eine solche Entscheidung zu treffen. Ist denn diese Förderung am Ende ausreichend? Also die ist jetzt auf 30.000 Euro gedeckelt. Und ich habe verstanden, die bezieht sich nur auf den Heizungsteil. Das heißt, die Diskussion, die dort geführt worden ist, was ist mit Dämmmaßnahmen? Das ist ja der Hinweis gewesen von einem Vertreter auch, die sollen angeblich dann nicht mit eingerechnet werden. Und wenn man die mit einrechnet, dann sind ja 30.000 Euro weniger als vorher. Also da kommt man ja mit 50% Förderung wahrscheinlich gar nicht hin.
Ja, also ich gestehe freimütig, ich bin jetzt nicht der Experte für die neuen Förderbedingungen und so im Detail liegen die auch noch nicht vor. Soweit ich sie kenne, beziehen sich die aber auf die Heizung. Und da ist es, glaube ich, schon ein recht plausibler Ansatz zu sagen, also ich ziehe erstmal so einen Deckel ein, ich habe das privat einmal durch, kann ich hier gerne erzählen. Wir haben uns auch schon frühzeitig um eine Wärmepumpe gekümmert. Ich habe einen fertigen BAFA-Förderbescheid über 12.750 Euro zu Hause liegen. Die Wärmepumpe kostet mich mit Einbau 30.000 Euro. Also so verhält sich das dann ungefähr. Dämmen braucht man nicht, weil das Haus in Ordnung ist. Mhm. Ich habe mal spaßeshalber bei unsere Gastherme rumbuckert und wir überlegt haben, überbrückt man die Zeit, bis Fernwärme kommt, vielleicht mit der neuen Gastherme, da rufen die Installateure im Augenblick auch Angebote von 15.000 auf. Also mit Förderung und Wärmepumpe bin ich heute schon fast in der gleichen Liga. Drum würde ich jetzt mal sagen, mit diesem First-Mover-Rabatt, da gibt's ja nochmal 20% zusätzlich, ist das, glaube ich, schon eine vernünftige Kiste.
Wenn du in einem Gebäude bist, was die Vorlauftemperaturen nicht braucht und was dann funktioniert.
Richtig, aber diese Wärmedämmung, meine ich, das muss aber über die bestehenden BAFA-Programme kommen. Da gibt es ja welche. Also das, da hast du völlig recht. Dafür reicht dann das, was hier an Beträgen genannt wird, natürlich im Leben nicht
okay, aus. Aber das kann man kombinieren. Ja. Also da würde man die BAFA, die schon jetzt für energetische Sanierung zu ziehen sind, würde man nehmen. Gut, da sagt man, ja, die sind nicht mehr attraktiv, weil die Zinssätze zu niedrig sind. Ja. Aber gut, das sind alles Dinge, man kann es nie 100% recht machen. Aber okay, habe ich verstanden, das würde man dann kombinieren miteinander.
Genau. Aber ich meine, das ist auch völlig legitim, würde ich mal sagen, dass die Leute, und es ist ja auch richtig, dass man sagt, naja gut, dann warten wir eben jetzt die 1-2 Jahre noch ab. Dies braucht, bis eine Wärmeplanung vorliegt. gerade auch in den größeren Städten bin ich mir sicher, dass erste Aussagen, also wo sind Fernwärmegebiete, kann man sich übrigens in Berlin auch relativ leicht angucken, Energieatlas Berlin, da kann man Hausnummern scharf gucken, ob da ein Fernwärmenetz in der Nähe ist. Mhm. Heißt noch nicht, dass man sofort angeschlossen wird, aber zumindest
das ist die Chance relativ groß, genau, dass der so Versorger dann sagt, okay, richtig, das macht Sinn, da zu verdichten.
Ja, und das war dann auch so der letztendliche Move, der dann dazu geführt hat, wo wir gesagt haben, ja gut, dann stoppen wir das erstmal und jetzt schauen wir mal, ob das diese Planung sich realisiert, weil das wäre nun schwachsinnig, sich die Wärmepumpe hier aufs Dach zu stellen, wenn Fernwärme kommt. Ne? Mhm. Und das ist, also ich glaube, mit diesem Zeitverzug kann und sollte man leben, auch gerade mit Blick darauf, dass natürlich dort, wo es möglich ist, Fernwärme die effizienteste Lösung ist. Ne? Dafür ist es auch richtig, dass man hier so eine Stufung drin hat in den Pflichten, also dass die größeren Kommunen bis jetzt haben wir nochmal ein halbes Jahr vorgezogen, bis Mitte 2026 die Wärmepläne vorlegen müssen, die kleineren bis Mitte 2028 und man hat auch den Deckel nach unten rausgenommen. Es ist ja jetzt, hört ja nicht mehr bei 10.000 Einwohnern auf, sondern ist tatsächlich flächendeckend, was natürlich eine Herausforderung ist. Aber
also
was
das heißt, jede Kommune muss diese kommunale Wärmeplanung machen, genau, aktuell.
Ja. Was natürlich auch bedeutet, dass wir hier gerade für die kleineren möglichst einfache, standardisierte Verfahren brauchen. Vielleicht kann man da auch mit einer gemeinsamen Software arbeiten, die eben diese ja klar vorgegebenen Prozessschritte, Bestandsanalyse, Potenzialanalyse, Zielformulierung dann auch unterstützt. Ja. Ich denke da immer gern an so Lohnsteuerhilfeprogramme, ja, so in übertragener Form, die dich also durch so einen Prozess führen. Wäre vielleicht auch eine schöne Aufgabe für dieses Kompetenzzentrum Wärmewende in Halle, ja, sich mal um sowas zu kümmern und da mit zu unterstützen. Also ich glaube, da geht viel über Kooperationen, passiert ja auch schon. Ich kenne es eben auch aus Baden-Württemberg. Die Stadtwerke Ulm unterstützen viele kleinere Umlandkommunen bei der Wärmeplanung. Also das denke ich, ist etwas, was richtig und wichtig ist. Um nochmal was Positives zu nennen, was auch wir dringend gefordert haben, ist, dass diese unrealistischen Zielvorgaben für die Fernwärme aus dem Gag rauskommen. Das waren diese 50% EE bis 2030 für Bestandsnetze und für neue Netze sogar 65%. Mhm. Weil beides eben auch dazu geführt hätte, dass es eher Zurückhaltung beim Netzausbau, beim Fernwärmenetzausbau auslöst, weil man Sorge hat, dieses Kriterium nicht zu erreichen und sich erstmal um diese 50% gekümmert hätte oder 65% bei neuen. Da machen wir uns nichts vor. Ein Fernwärmenetz, das jetzt dann in Anführungszeichen neu an den Start geht, das wurde vor 3, 4, 5 Jahren geplant bei den Unternehmen. Und da waren natürlich die Vorgaben und die Ziele noch andere. Also so schnell kriege ich das vor Ort gar nicht gedreht, was im Ergebnis dazu geführt hätte, dass bestimmte Planungen nicht realisiert worden wären. Mhm. Und das ist schon wichtig. Da kommt es jetzt auch darauf an, dass das auch aus dem kommunalen Wärmeplanungsgesetz noch rausfliegt, weil da stehen die noch drin. Wäre alles andere, wäre aber total inkonsistent vom Gesetzgeber. Also da gehen wir fest von aus.
Wer macht denn diese, also wenn man jetzt mal überlegt, okay, also der Gedankengang ist jetzt nachvollzogen worden, auch von den Parlamentariern, dass man zuerst eine Planung macht und dann aussortiert und dass man eben stärker auch auf die Infrastruktur guckt, also auf die Voraussetzungen. Jetzt ist ja, also je standardisierter dieser Plan ist, wenn man jetzt deiner Idee folgt davon, dass man das irgendwie per Baukastensystem macht, desto fehleranfälliger ist es dann natürlich auch. Also desto grober haben wir dann hinterher eine Fläche, wo es heißt, hier lohnt sich folgende Wärmeversorgung, hier lohnt sich diese und hier lohnt sich die andere. Weil danach wird es ja spannend. Dann steht dieser Plan fest. Und was passiert dann? Wie sind die Konsequenzen daraus zu ziehen? Wenn man dann sagt, jetzt stellt sich heraus, in diesem Gebiet ist folgende Wärmeversorgung. Wie wird das dann weitergehen?
Naja, ich habe ja letztendlich im Wesentlichen ja drei Optionen, würde ich sagen. Ich habe Fernwärme, Ausbaugebiet, meine ich, heißt es dann drin. Ich habe ein Gebiet, wo eben Wärmepumpe zukünftig eben, also als Einzelheizung zum Tragen kommt. Ich habe, und das ist jetzt neu hinzugekommen auf den letzten Metern, eben auch Wasserstoffnetzausbaugebiete als Option. Und in dem Sinn als viertes Kriterium, wenn ich es noch nicht so genau weiß, gibt es die Prüfgebiete.
Und, ach so, okay. Ja,
also es, so gesehen, und das ist auch total sinnvoll, weil man damit eben die Möglichkeit hat, und das wird in viel, wir machen uns nichts vor, in vielen Bereichen wird das in bestimmten Quartieren relativ schnell entschieden sein, ne, mit dem Stadtwerk, wo man sagt, okay, hier liegt der Fernwärmeanschluss praktisch vor der Nase. Die sind halt noch nicht angeschlossen, aber da können wir wunderbar nachverdichten. Da gehen wir mit Fernwärme rein. Dann ist das, was ich vorhin sagte mit dem Energieatlas Berlin, die Arbeit ist da ja schon fast passiert.
Weil das ja die meisten schon gemacht haben, wenn sie es ökonomisch irgendwie nutzen. Ne? Also das sind ja dann eher Gebiete, wo man es aus bestimmten Gründen bisher noch nicht gemacht hat.
Genau. Richtig, aber wenn ich jetzt die Klimaschutzziele einhalten will und mir Gedanken machen muss in der kommunalen Wärmeplanung, wie kriege ich das hin, dann ist das ja, ne, der nächste Schritt. So. Und ob man das dann, das ist dann wiederum die Entscheidung der Kommune. Beispielsweise, wenn wir jetzt mal bei der Fernwärme bleiben, böses Wort, über einen Anschluss- und Benutzungszwang kommunale Satzung macht, oder ob man sagt, nee, wir machen den Leuten einfach entsprechend Angebote und bieten denen eben vergleichsweise hoffentlich dann günstige Tarife an, ist eine Option. Du hast natürlich im Umkehrschluss bestimmte andere Optionen dann nicht mehr. Ne? Also wenn eine kommunale Wärmeplanung existiert, reduziert sich auch für dich als Kunde der Spielraum an Lösungsoptionen.
Ja.
Also zum Beispiel Einbau von H2-Ready-Thermen, meine ich, ist jetzt zum Beispiel in einem Fernwärmegebiet nicht mehr zulässig.
Jemand, der eine Wärmepumpe hat in so einem Fernwärmegebiet nach zwei Jahren, nimmt er die dann raus?
Na, also ich glaube, das kommt.
Oder sagen wir zu dem, also es gibt ja jetzt, es ist ja auf dem weißen Papier, es ist ja alles einleuchtend, aber jetzt mal, würde jetzt nicht statt. Macht jetzt eine Wärmeplanung, sagt, das ist theoretisch ein Gebiet, das ist ein Fernwärmegebiet, fangen wir mal so an. Oder das ist ein Wärmepumpengebiet. Ja. So, was mache ich denn jetzt daraus? Das ist ja kein Wärmepumpengebiet, sondern da sind jetzt alle möglichen Kraut- und Rübendinge. Jeder hat sich da was eingebaut, was er gerade für sinnvoll gehalten hat. Und ich kann ja jetzt entweder sagen, Bestandsschutz und ab jetzt verbiete ich alles andere. Oder ich mache ein super Angebot, so, dann müsste ich aber ja das alles andere verteuern. Oder ähnliches. Oder ich, Extremfall, reiße alles raus oder fördere alles raus, was bisher da ist, und mache daraus ein Wärmepumpengebiet.
Ja, naja, also man muss, das ist wichtig, weil das war auch ganz von Anfang an immer einer der bewusst gestreuten, Irrtümer, um es mal vorsichtig zu sagen. Es war nie unmittelbar der Eingriff im Bestand geplant. Mhm. Ne? Also Bestand konnte immer erstmal weiter betrieben werden. Und das gilt natürlich auch jetzt in dem neuen Entwurf. Wenn ich also meine Gastherme, meine Ölheizung habe und die läuft, hat eine Havarie, dann kann die repariert werden und ich kann die auch erstmal weiter betreiben. Es bedeutet aber zum Beispiel, wenn ich sage, das ist eben kein Wasserstoffnetzausbaugebiet und das hat die kommunale Wärmeplanung eben festgestellt, dann kann ich da eben, meine ich, keine Wasserstoff-Ready-Therme mehr einbauen. Ne? Mhm. Man muss immer unterscheiden, liegt schon eine kommunale Wärmeplanung vor oder tut sie das nicht?
Genau, bis dahin darf ich, wenn ich so verstehe, alles machen, was ich möchte, dann ist eine Planung. Und dann haben wir ein Gebiet, da ist kein Fernwärmenetz, also Innenstadt, München oder Hamburg, Haken dran, wird die Fernwärme dort verdichtet, wo sie noch nicht da waren. Und jetzt wird es ja dann spannend in den anderen Gebieten.
Genau.
Beispielsweise liegt ein Stromnetz und ein Gasnetz.
Strom haben wir ja meistens in den Städten.
Strom haben wir glücklicherweise überall. Deswegen meine ich also dann die Parallelität, die man hat, dass man eben spannend ist auch, was ist Also wenn ich nur ein Stromnetz habe und da liegt sonst kein Netz, verbiete ich dann die Ölheizung und alles andere. Dann läuft es im Grunde nach der Wärmepumpe hinaus. Holzackschnitzel fällt mir noch ein, könnte man auch noch machen. Ist ja jetzt auch zuletzt wieder reingekommen ins Gesetz, glaube ich. Ne?
Also
ist
immer und du hast zum Beispiel auch, wenn du keine Wärmeplanung hast, stellst du so eine H2-Ready-Therme hin. Und es stellt sich aber raus, das wird auch kein Wasserstoffausbaugebiet. Mhm. Ne? Dann gibt es ja Verpflichtungen, dass du bilanziell 20, 30, 15% Biomethan und dann 35 sind es, glaube ich, schon 65% und das geht dann hoch. Du musst sozusagen deine CO2-Minderungspflicht dann alternativ über einen Biomethan-Liefervertrag erfüllen.
Tarif dann sozusagen, Tarif, der wahrscheinlich angeboten wird. Wenn man dann ein Stück teurer wird, wo der Energieversorger versichert, dass er vermutlich dann bilanziell so viel Prozent erneuerbares Gas bei sich im Mix hat.
Richtig, das ist so genauso ein Punkt. Du kannst sozusagen so ein bisschen enter at your own risk, kannst du machen, hast aber dann nachher die Anforderung, dass du, wenn das nicht so kommt, eben das entsprechend bilanziell nachweisen musst. Zu deiner Frage. Ja, im Prinzip hast du da nicht mehr allzu viele Möglichkeiten. Wenn da kein Gasnetz liegt, ist eh blöd, dann bleibt ja nur noch Strom. Mhm. Und da sagen uns aber auch die Stromnetzbetreiber, naja, das ist ja schön und gut, aber mit dem jetzigen Stromnetz werden wir das so eins zu eins nicht hinbekommen.
Ja.
Also natürlich kann 14a da helfen, dass man mal die Last verschiebt, dass die Wärmepumpen vielleicht nicht gerade in der Abendspitze pumpen.
Was ist 14a, müssen wir vielleicht kurz erklären?
Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, das sind jetzt die Festlegungen, die jetzt praktisch von der Bundesnetzagentur bis Ende des Jahres eben auch, da läuft jetzt die zweite Stufe der Konsultation, die sollen bis Ende des Jahres dann auch stehen, festgelegt werden und die eben einen Mechanismus beschreiben, der es ermöglicht, zu bestimmten Zeiten die Leistung zu dimmen, so wird das jetzt immer genannt. Also dass halt nicht gerade die Wärmepumpen von 18 bis 20 Uhr in der Abendspitze auch noch laufen, sondern an der Stelle nicht auf null, aber auf einen geringeren Wert runterfahren. Ne? Mhm. Damit kann man erst mal kurzfristig versuchen, Überlastungssituationen.
Aber nicht freiwillig, sondern die werden dann vom Netzbetreiber runtergefahren.
Das ist ein verpflichtendes System für beide Seiten, also für den Wärmepumpenbetreiber, auch für die Elektromobilisten, die sind genauso mit dabei. Die müssen sich also dann ab 1.1.2024, wenn das gilt, auch anmelden beim Netzbetreiber, kriegen dafür, gibt es verschiedene Vergütungsmodelle, die diskutiert werden, im Ergebnis sowas wie ein reduziertes Netzentgelt und das ist auch wichtig, sie kriegen vor allen Dingen eine unmittelbare Netzanschlusszusicherung. Also der Netzbetreiber muss einen unmittelbaren Netzanschluss gewährleisten, als sozusagen Gegenzug für die Steuerbarkeit der Verbrauchseinrichtung. Mhm. Ist ein wichtiger Punkt, ersetzt aber nicht den Netzausbau. Also ich habe immer noch das Beispiel von Frankfurt am Main im Kopf, wo der Vorstand damals erzählt hat, also wir haben das mal rechnen lassen, wenn wir hier die Wärmeversorgung bei uns komplett elektrisch machen würden, brauchen wir 4 neue Hochspannungstrassen in die Stadt, einfach um die Energie in die Stadt zu bekommen. Mhm. Und jetzt kennt man Frankfurt ja ein bisschen, da ist jetzt nicht unbedingt so viel Platz, dass man solche... Also einfach rein.
Das sind die großen dicken Kabel, die in die, also Überlandleitungen, die in die Stadt reinführen.
Genau. Ne? Also das ist dann irgendwie, je nachdem, 110 kV auf jeden Fall. Mhm. Die verlegt man auch nicht einfach so. Genau. Und das zieht sich natürlich überall durch. Hat sich jetzt übrigens auch, die Erkenntnis hat sich jetzt auf den letzten Metern nochmal bei den Parlamentariern auch durchgesetzt. Es gab jetzt gestern Abend nochmal einen Entschließungsantrag, so heißt das dann, glaube ich. Das soll auch noch mit beschlossen werden, so ein 5-Seiter. Und unter Weiteres stand dann da schön drin, dass bitteschön auch für die Stromnetze zukünftig Ausbaupläne von den Verteilnetzbetreibern erstellt werden müssen, die eben nachweisen, wie sie den Lastzuwachs durch Wärmepumpen und Elektromobile in ihren Verteilnetz darstellen können. Also
Das gleiche ist ein vernünftiger Schritt, ne? Weil eigentlich hat man ja immer, das hat man immer so ein bisschen geschlabbert.
Ja.
Wenn man gesagt hat, dieses Thema fassen wir gar nicht an. Nicht, dass irgendwie Kritik aufkommen könnte an diesem Elektrifizierungsweg. Man ist jetzt also auch da einen Schritt weiter und hat gesagt, wir müssen jetzt mal auch transparent mit eingestehen in dem Gesetz, dass auch hier ein massiver Ausbau geschehen muss.
Genau. Also,
was ja gut ist am Ende.
Auf der einen Seite ist es natürlich, sage ich jetzt mal so, als auch aus Bereich der Netzwirtschaft nicht so schön für Netzbetreiber, wenn die sich eine zusätzliche Verpflichtung zur Dokumentation einfangen. Zumal das ja vermutlich auch wieder so sein wird, dass die Bundesnetzagentur dann diese Fahrpläne sich anguckt. Auf der anderen Seite ist es aber auch genau aus dem Grund, kann das auch die Diskussion dann mit den Kollegen im Tulpenfeld entspannen, weil wenn man denn dokumentiert, was in dem Netz für einen konkreten Ausbaubedarf besteht über so einen Fahrplan, kann sich vielleicht so eine Kostengenehmigung auch ein bisschen abkürzen.
Tulpenfeld ist die Adresse in Bonn von der Bundesnetzagentur, ja, für alle nicht gut.
Genau, nicht, dass die sich fragen, was macht der jetzt im Tulpenfeld?
Ja, also das Szenario ist schon wieder an der Wand gemalt. Es wird sicherlich da mehr Regulierung zugeben. Aber das ist ja ein zentrales Thema dabei. Netzausbau wird sich nicht verhindern lassen in jederlei Beziehung. Jetzt haben wir über die Wärmenetze gesprochen. Ein großer Punkt: Stromnetze. Siehst du die, vielleicht machen wir die ganz kurz, siehst du die Stromnetze auf dem richtigen Weg, die Energiewende zu tragen, sage ich jetzt mal technisch? Es wird viel über Überlandleitungen gesprochen, von Nord nach Süd. Da ist, glaube ich, bei dem einen oder anderen auch angekommen, dass es ein Ticken zu langsam geht, sodass die Pläne größer sind als das, was umgesetzt worden ist, sage ich mal ein bisschen euphemistisch. Wie ist das auf der Verteilnetzebene, für die du ja zuständig bist?
Also, ich glaube, das Problembewusstsein ist bei den Netzbetreibern flächendeckend vorhanden. Nur, es ist halt auch klar, bei allem, was wir hier uns vornehmen, auch an hehren Zielen und Wärmepumpenzubau, 6 Millionen bis 2030, 15 Millionen E-Fahrzeuge und den entsprechenden Hochlauf der Erneuerbaren, die hängen ja zu 95% auch in den Verteilnetzen, darf man ja auch nicht vergessen, ist jetzt auf der Erzeugungsseite, aber kann ja fürs Netz auch durchaus eine Herausforderung sein. Wir reden ja über schon ein gewisses träges System. Ich baue ja so ein Verteilnetz auch nicht von heute auf morgen mit der doppelten Kapazität aus.
Weil ich ja den Boden aufreißen muss und das Kabel verlegen und Boden wieder zu. Ne?
Da richtig, ganz glatt. Genau, also ganz glatt ist es genau aber so. Und ganz viele Verteilnetzbetreiber, mit denen wir sprechen, die sich das mal für ihr Netzgebiet auch schon mal so durchkalkuliert haben, wenn die Planungen annähernd so realisiert werden, wie sie eben auch also politisch eben vorgegeben sind, dann müssen die von der Kapazität ihr bestehendes Netz ungefähr mindestens nochmal, wenn nicht zweimal bauen. Also und das ist halt etwas, was auf der einen Seite
also verdoppelt. Bis verdreifacht.
Ja, zu Deutsch. Genau. Aha.
Das ist mal eine eindrucksvolle Zahl dann.
Ja, also das ist auch etwas, was man natürlich bei dem ganzen Prozess neben dem schleppenden Ausbau auf der ÖNB-Ebene nicht vergessen darf, dass wir mit den Verteilnetzen einfach hinterherkommen müssen. Und da kann man sich viel wünschen, aber es gibt halt sowas wie Planungs- und Genehmigungsvorläufe, die einfach Zeit brauchen. Es gibt die Engpässe bei der ganzen ausführenden Gewerk, Bauindustrie etc. Ja. Drum ist es zum Beispiel wär's ein völliger Irrsinn, auch nur dran zu denken, an irgendeiner Stelle, wenn man mal ein Gasnetz nicht mehr braucht, das dann also zurückzubauen. Also wenn überhaupt, reden wir halt über Stilllegung oder vielleicht auch Außerbetriebnahme. Aber um Gottes Willen nicht noch zusätzliche Kapazitäten verballern, um hier unnütz Gasinfrastruktur anzufassen, die niemand stört. Ne? Das ist so ein Punkt, den wir in der Diskussion auch bei unserem Gutachten nochmal angesprochen haben. Der letzte Punkt ist natürlich auch, es muss ja auch unterm Strich finanziert werden. Also da spielt die Eigenkapitalsverzinsung natürlich eine zentrale Rolle. Da gibt es jetzt eine Konsultation zum EK1-Zins der Bundesnetzagentur, wo wir sagen, also erstmal der Schritt in die Richtung ist richtig, aber er ist viel zu kurz, weil es nur auf zusätzliche Investitionen orientiert im Wesentlichen und auch die Anpassung auf diese, jetzt muss ich selber gerade nachdenken, was haben wir denn, das sind 7,07%, meine ich, für Neuanlagen. Ist
um 2% erhöht worden.
Ja, ungefähr, ja, bis 2, irgendwas Prozent erhöht worden. Bleiben wir deutlich hinter den Entwicklungen der Kapitalmärkte zurück. Mhm. Und das Argument der Bundesnetzagentur ist dann immer, ja, Moment mal, die Bestandsinvestitionen sind ja durchfinanziert. Das ist mit Verlaub Quatsch, weil nach 10 Jahren kommt eine Investition in die Refinanzierung und dann gelten eben die Zinssätze, die jetzt dann eben gelten. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja, da ist nichts durchfinanziert, sondern wird eben zu den aktuellen Marktzinsen neu verzinst werden.
Das hat ja keiner jetzt komplett immer alles durchfinanziert per Vertrag, das wäre ja unsinnig.
Aber das ist so ein Punkt, wo natürlich auch die Unternehmen Klarheit brauchen und auch entsprechende Randbedingungen. Und ganz grundsätzlich ist ja auch die Frage, wo kommt, selbst wenn man mal sagt, die Finanzierung, die Verzinsung stimmt, ist ja immer noch die Frage, wer gibt überhaupt das Geld? Ja, dazu rein, ne? Weil da reden wir ja über Summen, die auch in der Regel eine Kommune nicht einfach irgendwo aufbringen kann. Mhm. Und auch die Aufnahme von Fremdkapital stößt dann ganz schnell an seine Grenzen. Also deswegen haben wir beispielsweise jetzt auch aktuell ein Projekt angeschoben im VKU, wo wir auch mit Banken gemeinsam solche Finanzierungsoptionen, neue Finanzierungsmodelle eben diskutieren.
Ja, das habe ich gesehen. Ich glaube, das wird eine ganz neue, große Baustelle, die jetzt gerade erst auf dem Schirm ist, die aber jetzt wahrscheinlich die Politik ausnahmsweise mal nicht zu 100% lösen kann direkt, sondern da müssen wir uns eben als Branche die Frage stellen, wie können wir attraktiver werden noch für Banken und vielleicht können wir, wie können wir mit Banken in der Tat zusammenarbeiten, dass die bereit sind, wie früher, auch die nötigen Gelder zur Verfügung zu stellen, um solche Infrastrukturen zu leisten. Die Politik kann zumindest eines tun und wieder Ruhe reinbringen in das Ganze. Das höre ich immer mal wieder von Investoren und von Leuten, die draufschauen auf die Branche, dass man dieses Vertrauen in die stetigen Rahmenbedingungen nicht mehr so richtig hat, weil die zu schnell gewechselt werden in der Politik. Also das ist ja Gift für Kapitalmärkte im Grunde, dass man sich nicht drauf verlassen kann. Du hast die Studie angesprochen für Gasnetze, für den zweiten großen Teil, der an kommunaler Infrastruktur da ist, den die Stadtwerke haben. Es ist übrigens manchmal so ein Fehlschluss in der Politik, dass man ein Gasnetz liegen lassen kann im Boden und dann wieder aufmachen, wenn man merkt, dass da jetzt dann demnächst Wasserstoff genutzt wird. Mir haben die Techniker erklärt, dass man ein Gasnetz nicht leer einfach liegen lassen kann, sondern dass man das entweder perforieren muss oder verfüllen mit Beton, weil das sonst der Boden einbrechen könnte, weil das eben sich weil das nicht geht, erstmal verfällt und weil dann, wenn der Sauerstoff drin ist ohne was anderes, dass es dann porös wird alles, ist ein interessanter Punkt, den wir vielleicht nochmal dann an anderer Stelle ausführen sollten. Was ich immer mal wieder jetzt höre am Rande, dass man dann sagen kann, man lässt das liegen und dann guckt man mal in ein paar Jahren. Das geht wohl ausdrücklich nicht, laut unserem technischen Geschäftsführer.
Okay, wieder was gelernt.
Was hättest du, ihr habt ein Gutachten gemacht, um, glaube ich mal, auch zu klären, wie sieht denn eigentlich der Anpassungsbedarf aus, wenn ich davon ausgehe, ein Teil der Gasnetze werde ich brauchen für die Transformation, Teil der Gasnetze aber auch nicht.
Genau,
richtig. Was sind da so die wichtigsten Erkenntnisse?
Also letztendlich brauchen wir für diese verschiedenen möglichen Ausprägungsszenarien einen passenden Regulierungsrahmen. Und das fängt an eben dort, wo ich mir Gedanken drüber mache, natürlich, wie lange kann ich denn Gasinfrastruktur bei mir noch nutzen? Das sind wir in der Diskussion über Abschreibungsdauern. Da gibt es schon eine Festlegung der Bundesnetzagentur, KANU heißt die. Ich kann sie jetzt nicht mehr ausbuchstabieren, genau für was es steht. Die gilt aber nur für neue Investitionen. Also das greift zu kurz. Mhm. Zeigt aber, dass zumindest da ein gewisses Problembewusstsein eben bereits vorhanden ist. Das ist aber sozusagen nur ein Teil der Welt. Das ist übrigens der Teil der Welt, auf den das Agora-Gutachten eigentlich komplett guckt, ja, weil die eben von der These ausgehen, dass über 90% der Gasinfrastruktur zukünftig keine Rolle mehr spielen werden. Und dann kriege ich natürlich auch nur solche Szenarien raus. Mhm. Wir sagen, wir wissen es nicht. Es wird in der Realität eine Mischung sein aus eben diesen ganz unterschiedlichen Ausprägungen, eben eine Weiternutzung, eine Umnutzung oder eben auch eine Stilllegung eben. Ne? Und genau für diese verschiedenen Szenarien, die sich entlang der Gegebenheiten vor Ort entscheiden werden, und dafür ist auch die kommunale Wärmeplanung da, das herauszufinden, was passt bei mir, habe ich Ankerkunden, die Wasserstoff brauchen, macht es deswegen Sinn, dass ich auch das Verteilnetz erhalte und einfach da auch die Kunden mit anschließe, gerade wenn vielleicht auch die Gebäudestruktur nicht so optimal ist, dass ich die mit viel Aufwand sanieren müsste. Mhm. Also habe ich, dann wäre das so ein klassischer Fall für so ein Wasserstoffnetzausbaugebiet, ein zukünftiges, so, um also das konkreter zu fassen. Und dafür brauche ich natürlich auch Regelung. Eine ganz zentrale ist natürlich die ansonsten der totale Showstopper, übrigens auch für die Regelung im GEG wird, die Entflechtungsregelung auf EU-Ebene. Ja. Wenn sich die Kommission mit ihrem Vorschlag durchsetzt, dann kann hier die Koalition den Paragraph 71k komplett den Hasen geben. Also das ist dann
nur, weil dann der Gasnetzbetreiber gar nicht mehr ein Wasserstoffnetz betreiben durfte.
Also der darf da überhaupt keinen Fahrplan mehr machen. Für was denn? Er darf es ja gar nicht betreiben.
Ja.
Also wenn es noch ein guten Argumentes bedurft hätte, gegen die Entflechtung zu sein, dann ist es das. Also jetzt auch mal für die Bundesregierung, weil, sagen wir mal so, es wird uns immer versichert, dass man dort kämpft wie die Löwen. Wir hatten in der Vergangenheit den Eindruck, dass es ein relativ zahmer und also eher so eine Schmusekatze ist als ein richtiger Löwe, der da kämpft.
Kann man ja nur glauben, man ist ja nicht dabei. Ne?
Ja, ja.
Aber jetzt hat man ein Gesetz, wo man im Grunde ja sich selber die Möglichkeiten abschneiden würde.
Genau, also es funktioniert dann einfach nicht mehr, was man davor hat. Und naja, vielleicht kann das ja auch helfen bei der Motivation, sich in dem weiteren Trilogverfahren da entsprechend klar auch einzubringen. Also das ist auf jeden Fall etwas. Ja, dann gibt es natürlich weitergehende Vorschläge, auch dass man sagt, gestalte ich diesen Umstellungsprozess? Kann man praktisch mit solchen Transformationsprämien auch arbeiten, um zu verhindern, dass ich in dieser Transformationsphase sozusagen prohibitiv hohe Netzentgelte bekomme? Da gibt's verschiedene Ansätze. Auch die DENA hatte ja vor einiger Zeit schon diese Idee dieses Amortisationskontos entwickelt für Wasserstoffnetze. Auch Überlegungen in die Richtung können wir uns vorstellen. Und so ein bisschen nach vorne geguckt, mit Blick auf Konzessionsverträge, dass man schon nochmal drüber nachdenkt, dass zukünftig es durchaus auch sinnvoll ist, bei Konzessionsvergaben eben nicht mehr nur zwangsläufig ein Medium oder eine Sparte zu betrachten, sondern an sich wird man ja Fernwärme, Gas, Wasserstoff und Strom in gewisser Weise zukünftig ja auch gemeinsam denken müssen. Dass das heute in dem ganzen System noch nicht abbildbar ist und dass das auch unterschiedliche Akteure betrifft, genau, ist gar keine Frage. Aber zumindest als Denkmodell für die weitere Diskussion halte ich den Ansatz schon für wichtig, dass wir dann auch mit adressiert haben.
Ich habe mir das angeguckt, das Gutachten. Ich halte da sehr viel von. Ich glaube, dass das ist auch öffentlich zugänglich, glaube ich, mittlerweile.
Ne? Findet man auf anderen Seiten, gibt auch einen Zweiseiter dazu, wo zentrale Punkte nochmal drinstehen.
Ja, also es ist kein Geheimnis und es kann wirklich jedem zu empfehlen, der sich ein bisschen stärker für das Thema interessiert. Ist zum Teil natürlich sehr fachlich und sehr technisch, die Vorschläge, aber das ist nun mal so, wenn man das Thema verstehen will, dann muss man sich ein bisschen da reinkämpfen. Lieber Rainer, ich glaube, es ist rübergekommen, dass ihr euch sehr stark bemüht, dass ihr euch in die Untiefen begebt, dass die Bedeutung der Netze, glaube ich, erst im Beginn ist, verstanden zu werden für dieses große Transformationsthema. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie, glaube ich, viele von uns, wie das ganze Thema GEC und Heizungstransformation tatsächlich jetzt ausgeht. Ich glaube, dass da immer noch sehr viel Sprengstoff drin liegt, auch mit Blick auf die nächsten Landtagswahlen, die so da sind. Ich habe eine Abschlussfrage, die kennst du ja, die würde ich dir auch gerne stellen. Und die ist auf, jetzt haben wir Juli, sagen wir mal die nächsten 12 Monate gerichtet. Wenn du eine Frage hättest, die glasklar du gerne beantwortet hättest, privat oder beruflich, welche würde das sein?
Wie viel Wasserstoff bekommen wir 2030 in Deutschland?
2030, okay. Ja. Ja gut, für die nächsten 6 Monate hätte ich jetzt ein Gefühl gehabt. Eine super Frage, Rainer, ich bin gespannt. Wenn wir die beantwortet kriegen, dann spätestens setzen wir uns zur zweiten Folge zusammen. Ich fürchte, das müssen wir früher machen. Super. Ich danke dir.
Ja, danke auch.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.